Weißt du, normalerweise, wenn wir über so eine medizinische Diagnose reden oder über handfeste historische Fakten, dann gibt es da diese unausgesprochene Erwartung von absoluter Präzision.
Ja, absolut.
Denk mal an die Ingenieurwissenschaften oder ich sag mal die Orthopädie. Du stürzt, brichst dir den Arm und gehst ins Krankenhaus.
Genau.
Das Röntgenbild zeigt dann diese messerscharfe weiße Linie und der Arzt zeigt einfach mit dem Stift drauf und sagt, da ist es, ein Bruch.
Richtig. Es ist halt ein vollkommen binäres System, ne? Gebrochen oder nicht gebrochen.
Eben.
Das ist eine saubere, visuell überprüfbare Sache. Da gibt es null Raum für irgendwie philosophische Interpretationen.
Und das ist ja auch unglaublich beruhigend, oder? Wir Menschen mögen das, wenn Dinge sichtbar sind, wenn sie sich in ordentliche, berechenbare Kategorien einteilen lassen.
Klar, das gibt uns Sicherheit.
Aber genau dieses beruhigende System gerät ziemlich ins Wanken, wenn wir uns die Quellen ansehen, die wir heute auf dem Tisch haben. Herzlich willkommen zu dieser neuen Tiefenanalyse. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, hallo.
Wir untersuchen heute die Arbeit von Dr. Craig Keener. Und unsere Mission heute, wir wollen herausfinden, was passiert, wenn dieses sprichwörtliche Röntgengerät plötzlich auf Berichte über das scheinbar Unmögliche gerichtet wird. Also auf Wunder.
Ein wahnsinnig spannendes Thema.
Lass uns das mal ein bisschen entpacken. Wie geht die moderne Wissenschaft eigentlich damit um, wenn Behauptungen aus alten Legenden plötzlich richtig gut dokumentiert in heutigen medizinischen Akten auftauchen?
Um diese Frage wirklich beantworten zu können, dürfen wir aber nicht direkt bei den modernen Krankenakten anfangen.
Okay, wo fangen wir dann an?
Wir müssen zuerst verstehen, wie Historiker überhaupt arbeiten. Also, bevor wir beurteilen können, ob ein Text die Wahrheit über ein außergewöhnliches Ereignis sagt, müssen wir das Fundament prüfen.
Ergibt Sinn.
Stammt dieser Text tatsächlich aus der Zeit und der Kultur, aus der er zu stammen vorgibt? Die Texte, über die wir hier primär sprechen, also die neutestamentlichen Evangelien, wurden auf Griechisch verfasst. Griechisch war damals quasi die Verkehrssprache, die Lingua Franca im gesamten Römischen Reich.
Ja, und genau da sehe ich sofort ein methodisches Problem.
Okay, schieß los.
Also, Jesus und seine ersten Anhänger, die lebten doch im ländlichen Galiläa und in Judäa. Die sprachen Aramäisch, vielleicht noch ein bisschen Hebräisch.
Richtig, ja.
Wenn diese Menschen auf Aramäisch gelehrt haben und die Texte erst später auf Griechisch verfasst wurden, dann haben wir doch unweigerlich so ein Stille-Post-Phänomen.
Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Eine Übersetzung verschleift doch kulturelle Nuancen und nach ein paar Jahrzehnten verliert sich einfach der eigentliche Kern.
Das ist eine völlig logische Annahme. Und genau das würde man auch erwarten, wenn der Text viel später oder in einer völlig anderen, rein griechischen Kultur entstanden wäre.
Aber das ist hier nicht der Fall.
Nein.
Was hier faszinierend ist, die Textkritik funktioniert hier wie eine linguistische, forensische Untersuchung. Wenn Linguisten diese griechischen Texte ganz genau unter die Lupe nehmen, finden sie überall sprachliche Fingerabdrücke der originalen aramäischen Kultur.
Okay.
Und diese Fingerabdrücke ließen sich nicht einfach so wegübersetzen. Ein Text, der tief in seiner Ursprungskultur verwurzelt ist, der behält die Rhythmen und die Redewendungen der Originalsprache bei, auch wenn die Vokabeln quasi ausgetauscht wurden. Das musst du genauer erklären. Wie sieht so ein linguistischer Fingerabdruck in der Praxis aus?
Nehmen wir ein sehr markantes Beispiel aus den Quellen, den Ausdruck Sohn des Menschen. Wenn man das auf Griechisch liest, so wie es in den Manuskripten steht, ergibt das grammatikalisch und kulturell absolut keinen Sinn.
Wirklich nicht?
Nein. Es ist fehlerhaftes, extrem holpriges Griechisch. Für einen gebildeten Griechen der Antike klang das wie völliges Kauderwelsch.
Wahnsinn.
Aber wenn man diesen Text nimmt und ihn ins Hebräische oder Aramäische zurückübersetzt, zu Barnasch oder Ben-Adam, dann hat man plötzlich eine völlig normale, tief im Judentum verwurzelte Redewendung vor sich.
Ah, ich verstehe. Das ist im Grunde so, als würde man in einem deutschen Roman den Satz lesen, es regnet Hunde und Katzen.
Ja, genau das.
Jeder deutsche Leser stolpert darüber, weil das einfach keine deutsche Redewendung ist. Aber man erkennt sofort den britischen Slang, der da durchscheint.
Richtig.
Es beweist eindeutig, woher die ursprüngliche Information stammt, selbst wenn die Sprache gewechselt hat.
Das ist eine sehr treffende Analogie. Und diese Phänomene sind absolut keine Einzelfälle. Dr. Keener zeigt auf, dass sich das durch die gesamten Quellen zieht.
Hast du noch ein Beispiel?
Ja, ein weiteres linguistisches Detail ist die berühmte Metapher vom Kamel, das durch ein Nadelöhr geht.
Oh ja, die kennt man.
Es ist ein Bild für völlige Unmöglichkeit, ne? Parallel dazu gab es in Babylon ebenfalls jüdische Lehrer, die exakt dieselbe theologische Metapher nutzten. Aber sie sprachen von einem Elefanten, der durch ein Nadelöhr geht.
Einem Elefanten?
Ja, weil der Elefant in Mesopotamien das größte bekannte Tier war. Wante war das Kamel. Dass diese extrem spezifische, lokal begrenzte Metapher im griechischen Text überlebt hat, belegt die geografische Herkunft der Überlieferung.
Das ist echt faszinierend.
Sogar die erste Hälfte des Vaterunsers entspricht in Struktur und Vokabular fast exakt den antiken jüdischen Gebeten, die ganz spezifisch in der ersten Generation in Judäa und Galiläa gesprochen wurden.
Okay, also die Texte wurden nicht Jahrzehnte später von irgendwelchen Griechen in Kleinasien frei erfunden. Sie transportieren echtes kulturelles Rohmaterial.
Ganz genau.
Gut, wenn die Sprache also authentisch ist, wer hat das Ganze dann aufgeschrieben? Das bringt uns zu den Methoden der antiken Recherche, oder?
Richtig. Da rückt vor allem Lukas in den Fokus. Lukas ist für Historiker ein enorm spannender Fall, weil er direkt im Vorwort seines ersten Buches seine Methodik offenlegt.
Wie meinst du das?
Er schreibt nicht einfach irgendwie aus einer göttlichen Trance heraus. Er erklärt ausdrücklich, dass er die Dinge sorgfältig von Anfang an untersucht hat, gestützt auf Augenzeugenberichte.
Das klingt sehr methodisch.
Ist es auch. Er orientiert sich dabei stark an der klassischen hellenistischen Geschichtsschreibung. Damals galt im östlichen Mittelmeerraum der eiserne Standard, wer Geschichte schreiben will, muss an die Schauplätze reisen und die Menschen befragen, die physisch anwesend waren.
Okay, aber da hake ich mal kritisch nach. Hier wird es nämlich wirklich interessant. Könnte jemand dieses Ideal nicht einfach vorgeschoben haben, um glaubwürdiger zu wirken?
Das ist eine gute Frage.
In der Apostelgeschichte gibt es nämlich diese merkwürdigen Passagen. Über weite Strecken schreibt er über den Apostel Paulus in der dritten Person. Aber ab Kapitel 16 wechselt der Text unvermittelt in die Wir-Form.
Ja, die berühmten Wir-Passagen.
Genau. Da heißt es plötzlich, wir fuhren ab oder wir reisten nach. Dieses Wir begleitet Paulus, pausiert dann und taucht später wieder auf. Könnte das nicht einfach gefälscht sein?
Aus der Perspektive antiker Historiker ist dieses Wir ein glasklares Signal. Es bedeutete in der damaligen Literatur schlichtweg, dass der Autor selbst Teil der Reisegruppe war.
Aber könnte es nicht ein literarisches Stilmittel sein?
Diese Theorie wurde in der akademischen Welt durchaus diskutiert. Aber wenn man es fälscht, um Autorität zu beanspruchen, dann würde man sich bei dramatischen Momenten einfügen.
Ah, also bei Wundern oder der Auferstehung.
Genau. Man würde schreiben, und dann standen wir am leeren Grab. Aber Lukas macht das Gegenteil. Das Wir taucht bei völlig banalen Reiserouten auf dem Mittelmeer auf.
Das stimmt. Das sind eher so Logbucheinträge, oder?
Richtig. Da steht sinngemäß, wir reisten von Troas ab und fuhren nach Neapolis. Das ist erzählerisch so trocken, dass es nur einen Grund dafür gibt. Der Autor saß tatsächlich auf diesem speziellen Boot. Und wir wissen, Lukas verbrachte bis zu 2 Jahre in Judäa, speziell in Caesarea.
2 Jahre sind eine lange Zeit.
Absolut. Er hatte dort direkten Zugang zu Augenzeugen wie Jakobus, dem Bruder von Jesus, und Philippus.
Okay, wir haben also echte Augenzeugen. Aber haben diese Augenzeugen die Texte vielleicht manipuliert, um ihre eigenen politischen oder theologischen Debatten zu gewinnen?
Das ist der nächste logische Prüfstein. Historiker untersuchen dafür gezielt, was in den Texten fehlt.
Was fehlt?
Ja, etwa 2 Jahrzehnte nach Jesus war die größte Debatte der frühen Kirche, ob nicht Juden, also Heiden, beschnitten werden müssen. Die Gemeinde drohte daran fast zu zerbrechen.
Oh, das wäre natürlich die absolute Steilvorlage gewesen. Wenn die Autoren Jesus Worte in den Mund gelegt hätten, hätten sie einfach ein Zitat dazu erfinden können. So nach dem Motto, und Jesus sprach, beschneidet sie.
Exakt. Die Versuchung muss enorm gewesen sein. Aber wie viele Zitate dazu finden wir in den Evangelien?
Lass mich raten, gar keins.
Kein einziges. Das zeigt uns, dass hier nicht systematisch eine Einheitsgeschichte fabriziert wurde. Sie haben Jesus nicht als Bauchrednerpuppe benutzt.
Das ist krass. Was bedeutet das alles nun? Es erinnert mich total an Freunde, die der Polizei von einem Autounfall berichten.
Inwiefern?
In aller Aussagen zu 100% identisch sind, bis aufs letzte Komma. Dann weiß man als Polizist sofort, die haben die Geschichte abgesprochen.
Ah, ja.
Leichte Variationen bei den Details beweisen eigentlich, dass sie unabhängig voneinander die Wahrheit sagen.
Das ist ein hervorragendes Kriterium. Und wir sehen genau diese unkoordinierten Abweichungen. Markus schreibt, Jesus heilte einen Mann mit einer verdorrten Hand. Lukas, der ja Arzt war, präzisiert, dass es die rechte Hand war.
Solche kleinen Details machen es authentisch. Aber was ist eigentlich mit diesen verlorenen Evangelien, dem Thomas-Evangelium oder dem geheimen Markus-Evangelium? Viele denken ja, die würden alles auf den Kopf stellen.
Diese Texte waren nicht wirklich verloren. Sie wurden schlichtweg aussortiert, weil sie unzuverlässig waren. Das Thomas-Evangelium stammt frühestens aus der Mitte des 2. Jahrhunderts, geprägt vom Gnostizismus. Sexualität und Witze, die es im 1. Jahrhundert gar nicht gab. Das entlarvt sich im Grunde selbst.
Okay, die kanonischen Texte sind also historisch extrem belastbar. Aber hier stoßen ja viele moderne Leser auf eine Mauer. Ein Drittel des Markus-Evangeliums besteht aus Wundern. Wie geht ein Historiker damit um?
Das ist das Wunderproblem. Die westliche Skepsis basiert oft auf Gelehrten wie David Friedrich Strauss aus den 1810er Jahren. Er behauptete schlichtweg, Augenzeugen würden niemals Wunder behaupten.
Weil Wunder für ihn unmöglich war.
Genau. Er sagte, das sei alles nur spätere Legendenbildung. Die Ironie dabei, Strausses eigener Freund, Edward Morica, wurde von einem Pastor von einem diagnostizierten Wirbelsäulenleiden geheilt.
Moment, sein bester Freund wird geheilt und Strauss ignoriert das.
Ja, Strauss weigerte sich, das zu glauben und behauptete, die Lähmung müsse psychosomatisch gewesen sein.
Da merkt man, wie stark ein Weltbild die Wahrnehmung filtert. Und das bringt uns zu den modernen medizinischen Akten, oder? Chinas Forschung umfasst ja über 1100 Seiten.
Richtig. Er bringt hunderte moderne, klinisch dokumentierte medizinische Belege.
Lass uns da mal ein paar Beispiele nennen. Da gibt es dieses 9-jährige Mädchen in den Quellen. Sie war völlig taub und der Audiologe hatte einen unumkehrbaren Hörnervschaden diagnostiziert.
Ja, und nach einem Gebet hört sie plötzlich wieder normal, was der Audiologe selbst bestätigen musste. Solche Nerven regenerieren sich eigentlich nicht.
Oder Lisa Larios, eine Knochenerkrankung. Sie saß im Rollstuhl und dann heilt das sofort aus.
Genau. Und diese Fälle sind medizinisch mit Vorher-Nachher-Befunden belegt.
Zwei Fälle aus dem Material haben mich besonders beschäftigt. Der eine ist Bruce Van Netter. Erinnerst du dich?
Ah, der LKW-Unfall.
Genau. Sein Dünndarm war durch den Unfall fast zerstört. Nach Notoperation hatte er nur ein winziges Stück übrig. Viel zu wenig zum Überleben. Er verhungerte im Grunde bei lebendigem Leib. Und nach einem Gebet verdoppelte sich die Länge seines Dünndarms.
Und zwar auf exakt das Maß, das er zum Überleben brauchte.
Radiologisch belegt. Das ist doch Wahnsinn. Und dann ist da noch Carl Cockerell, sein gebrochener Knöchel.
Ja, ein sehr spannender Fall.
Das Röntgenbild zeigte den Bruch. Nach einem Gebet verschwanden die Schmerzen. Und das zweite Röntgenbild am nächsten Tag zeigte nicht etwa einen heilenden Knochen, sondern der Knöchel sah aus, als wäre er niemals gebrochen gewesen.
Was hier passiert, erfordert ein soziologisches Prinzip. Eine kleine Anzahl echter, verifizierter Augenzeugen zählt in der Forschung schwerer als Millionen skeptischer Nicht-Augenzeugen.
Das greift ja meine Autounfallanalogie von vorhin wieder auf.
Stimmt.
Wenn es einen Unfall gibt, befragt der Polizist die Leute vor Ort. Wenn jemand aus einer anderen Stadt anruft und sagt, ich habe noch nie einen Autounfall gesehen, also gibt es keine, das würde vor Gericht doch null Bestand haben.
Absolut.
Warum machen wir das also bei Wundern? Wir ignorieren die Leute am Tatort sozusagen?
Genau das ist das Problem der modernen Skepsis.
Knochen, die heilen und Organe, die wachsen, das ist ja schon erstaunlich. Aber was ist mit der ultimativen Grenze? Was ist mit dem Tod?
Das ist der absolute Höhepunkt von Chinas Forschung. Wir reden hier über Berichte von der Rückkehr von den Toten.
Lasst uns in diese Berichte eintauchen. Da ist dieser Fall von Jeff Markin aus den Quellen.
Der Herzpatient.
Ja, genau. Der war 40 Minuten tot. Es gab null Reaktion auf die Reanimation. Die Finger waren bereits schwarz. Diese Zyanose hatte eingesetzt.
Ein Zeichen für extremen Sauerstoffmangel.
Und dann betet der Kardiologe Dr. Chauncey Crandall, bittet um einen letzten Schock und sofort gibt es einen normalen Herzschlag. Und das ohne Hirnschäden.
Und solche Fälle sind global verteilt. Da ist Vikam, ein hinduistischer Junge in Mumbai. Er ertrank und war 1,5 Stunden tot. Von 2 Ärzten aufgegeben. Nach Gebeten wacht er völlig gesund auf. Keine Hirnschäden.
Oder die Fälle aus Afrika.
Ja, Kongo und Nigeria. Ein totgeborenes Baby. Die Nabelschnur war um den Hals gewickelt, das Baby war bereits grau. Und nach 30 Minuten und einem Gebet lebt es plötzlich. Das wurde von einer WHO-Hebamme bezeugt.
Das ist wirklich unbeschreiblich. Da ist auch noch Dr. Sean George, ein Arzt in Australien. 55 Minuten tot, komplettes Organversagen, seine Frau betet, sein Herz schlägt wieder. 3 Monate später arbeitet er wieder als Arzt.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, müssen wir das richtig einordnen. Diese Dinge passieren nicht immer.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Keiner selbst ist kahl und trägt eine Brille. Und Dr. Crandalls eigener Sohn starb an Leukämie und wurde nicht auferweckt. Es ist keine magische Formel. Aber die schiere Anzahl dokumentierter Fälle weltweit zwingt uns, unsere Welt sich zu hinterfragen.
Hier muss ich aber mal wieder kritisch reingrätschen. Könnte das nicht einfach alles auf fehlerhafte medizinische Diagnosen zurückzuführen sein? Totgesagte leben halt länger, das sagt man doch so.
Keiner machte eine sehr interessante Rechnung auf. Er kennt allein in seinem direkten sozialen Umfeld 10 solcher Fälle.
10? Das ist viel.
Ja. Wenn das alles Fehldiagnosen wären, dann bedeutet das statistisch gesehen, dass wir weltweit unzählige Menschen bei lebendigem Leib begraben. Die Fehlerquote in der Medizin müsste astronomisch hoch sein, um das rein statistisch zu erklären.
Wow. Okay, das ist ein Argument. Lass uns das mal für dich als Hörer zusammenfassen. Wir sind heute von aramäischen Sprachmustern in antiken Texten zu modernen Kardiologieberichten gereist.
Eine ziemliche Reise.
Absolut. Wir haben gelernt, wie extrem wichtig es ist, saubere Quellenarbeit zu leisten. Und auch, dass wir unsere eigene kulturelle Brille, also diese westliche Skepsis, vielleicht mal abnehmen müssen, wenn wir globale Erfahrungsberichte betrachten.
Ich würde da gerne noch einen Gedankenanstoß mitgeben, über den man mal in Ruhe nachdenken kann.
Sehr gerne. Schieß los.
Wir akzeptieren menschliche Augenzeugenberichte als das absolute Fundament unserer Rechtssysteme, des Journalismus und der Geschichtsschreibung.
Mhm.
Ab welchem Punkt wird denn die pauschale Ablehnung von tausenden globalen Augenzeugenberichten über das scheinbar Unmögliche weniger zu einer Verteidigung der Wissenschaft und mehr zu einem sturen Festhalten an unserer eigenen, begrenzten Weltsicht?
Das ist ein starker Gedanke. Da darf man wirklich mal drüber nachdenken, wenn man das nächste Mal von etwas hört, das angeblich unmöglich ist. Danke, dass du uns heute bei dieser tiefen Analyse begleitet hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.